In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Herzlich gegrüßt bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 2. April 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Harte Arbeit und miserable Vergütung, Erntehelfer im Süden. 450-Euro-Kräfte bekommen bisher kein Geld. Corinna Huschwar, IG Bau, zur Kurzarbeit in der Gebäudereinigung. Maßnahmen in Notunterkünften zur Prävision für Obdachlose. Doch zunächst zu den Nachrichten. Baden-Württembergs Kliniken stoppen die Aufnahme aus dem Elsass. Noch vor wenigen Tagen wurden einige Corona-Patientinnen aus dem schwer betroffenen Elsass in Baden-Württemberg, unter anderem im Freiburger Uniklinikum, behandelt. Damit ist nun offenbar schon wieder Schluss. In einem Schreiben aus dem baden-württembergischen Sozialministerium, das die Deutsche Presseagentur an diesem Mittwoch zitiert, heißt es: Die aktuelle Lageeinschätzung lässt derzeit keine weitere Aufnahme aus dem Ausland zu. Das Schreiben sei bereits am 24. März verschickt worden. In Freiburg selbst wird die Lage ernst. 30 Menschen in der Stadt und im Kreis Breisgau Hochschwarzwald sind bislang in Verbindung mit dem Virus verstorben. In Freiburger Pflegeheimen fehlt Personal und Schutzausrüstung. Babyklappe seit 20 Jahren als Ausweg für Mütter. Frauen, die anonym sich von ihrem Baby trennen möchten, ohne dass ihm etwas zustößt, können eine Babyklappe nutzen. Die erste Babyklappe im Südwesten ist inzwischen 19 Jahre alt. Am Standort Karlsruhe wurde bisher 25 Babys abgelegt. Eine vergleichsweise geringe Zahl. Etwas versteckt, gleichzeitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, befindet sich die Babyklappe im ruhigen Wohngebiet im Karlsruher Stadtteil Neureuth. Im Südwesten gibt es inzwischen 8 anonyme Abgabemöglichkeiten für Babys. In einem Drittel der Fälle möchte die Mutter das Kind wieder haben, die anderen werden adoptiert oder kommen in Pflegefamilien. Babyklappen finanzieren sich über Spenden, private Gönner, kirchliche Stiftungen oder andere Träger. Die Kosten seien gering. Neben den Babyklappen gibt es die Möglichkeit, in einem Krankenhaus anonym zu gebären, also ohne zu einer Beratung verpflichtet zu sein und ohne die Personalien preiszugeben. Beziehungsweise eine weitere Möglichkeit ist die vertrauliche Geburt. Bei dieser hinterlegt die Mutter ihre Personalien, die ausschließlich später das Kind bekommt. Schülerbeförderung weiterzahlen. Bis zum 19. April sind die Schulen in Baden-Württemberg geschlossen. Deshalb werden die Schülerabos nicht gebraucht. Verkehrsminister Herrmann appelliert, die Schülerabos weiter zu zahlen und nicht zu kündigen, um die Verkehrsunternehmen finanziell zu stützen. Flüchtlinge als Erntehelfer. In Baden-Württemberg wollen Innenminister Thomas Strobel und Agrarminister Peter Haug Flüchtlinge als Erntehelfer einsetzen. Derzeit können Erntehelfer aus dem Ausland nicht nach Deutschland kommen. Deshalb schlagen Strobel und Haug vor, in Baden-Württemberg lebende Flüchtlinge einzusetzen. 68.000 Flüchtlinge haben hier einen Schutzstatus, dürfen im Land bleiben und arbeiten. Der Einsatz von Erntehelfern sei dringend notwendig, um die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sicherzustellen. Haug betont, es dürfe keine Denkverbote geben. Arbeit dient der Integration.
Wie würden Sie denn die Arbeitsbedingungen für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft in Deutschland beschreiben?
Ich würde sie zum einen als schwere körperliche Arbeit beschreiben. Wir machen ja häufig als Organisation Feldbesuche und wir sehen zum Beispiel, wie die Menschen die Spargeln stechen und wie sie gebückt die Erdbeeren pflücken. Also sind wirklich schwerst körperliche Arbeiten. Und dafür werden sie aber sehr miserabel vergütet. Also die Saisonarbeitskräfte bekommen lediglich den gesetzlichen Mindestlohn. Wir haben keinen Tariflohn in der Landwirtschaft. Und wenn man auch noch die Unterbringung dazu nimmt, das sind jetzt häufig Sammelunterkünfte, wo in Doppelstockwerkbetten Menschen untergebracht werden, teilweise zu 4, zu 6, zu 8, kann man schon sagen, dass die Unterbringung und die Bezahlung der Saisonbeschäftigten nicht dem entspricht, was sie auch verdient hätten, aufgrund dessen, dass die Arbeit sehr körperlich schwer ist.
Sie haben gerade die Lohnsituation schon angesprochen. Wenn man auf Online-Portale zur Vermittlung von Saisonarbeitern geht, gibt es fast nur Angebote zum Mindestlohn. Wie sehen denn genau die Arbeitslöhne und die Arbeitszeiten auch von Saisonarbeitskräften aus?
Also die Arbeitszeiten sind häufig, also wir haben ein Arbeitszeitgesetz, also das erlaubt eigentlich bis zu 48 Stunden pro Woche. Es wird aber häufig auch mehr gearbeitet, weil die Regel ist eigentlich so, dass man im kürzesten Zeitraum, die Pflanzen müssen geerntet und gepflückt werden, und das erfordert natürlich auch, dass die Menschen viele Überstunden leisten. Und ich sag mal so, 60 bis 70 Stunden der Woche sind auch keine Seltenheit.
ArbeitnehmerInnen aus Osteuropa sind ja oft nur für einige Monate auf den Betrieben und haben keine dauerhaften Arbeitsverträge. Was heißt das denn für eine gewerkschaftliche Organisation, wenn sich jetzt auch ArbeitnehmerInnen organisieren möchten, um beispielsweise für knappere Arbeitszeiten oder für mehr Lohn einzustehen quasi?
Ja, das sind natürlich große strukturelle Probleme, also für eine Gewerkschaft, diese Menschen zu organisieren. Also wie Sie sagten, sind jetzt nur vorübergehend hier in Deutschland, also bis zu 70 Tage. Und für die Arbeitnehmerin ist es auch nicht sehr überzeugend, Gewerkschaftsmitglied hier in Deutschland zu werden, weil sie wissen, dass sie eigentlich nur vorübergehend hier in Deutschland sind. Ansonsten verbringen sie den Rest der Zeit in ihrem Heimatland. Aber wir haben tatsächlich auch neuere Ansätze, gerade von seitens der IGBAU, der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt, die ja für die Landwirtschaft zuständig ist. Und hoffen natürlich, dass dieses neue Modell, also die Gewerkschaft hat im Prinzip ein neues Beitragsmodell und Mitgliedschaftsmodell für Saison, also für genau, also für Wanderarbeiter, darunter fallen auch die Saisonarbeitnehmer, entwickelt und hoffen sehr, dass dieses neue Modell dann auf großen Zuspruch bei den Beschäftigten stößt. Wie gesagt, es war natürlich der Gedanke, dass man jetzt durch die Feldbesuche die Menschen darauf Aufmerksamkeit, das ist jetzt aufgrund der gegebenen Situation, aus gegebenen Einlass, kann man jetzt keine Feldbesuche machen. Aber man hat sich jetzt als Gewerkschaft natürlich Gedanken in die Richtung gemacht, wie man diese Menschen organisieren kann. Und dadurch ist auch dieses Modell entstanden.
Wenn es jetzt so schwer ist, eine gewerkschaftliche Organisation herzustellen, was gibt es denn für andere Möglichkeiten eventuell, um quasi für die Verbesserung der Arbeitssituation zu streiten? Oder wen sehen Sie da in der Pflicht?
Ja, ich meine, ich sehe auf jeden Fall die Arbeitgeber und die Politik in der Pflicht. Also die Arbeit, also es ist ja zumindest jetzt in der letzten Saison so gewesen, dass viele Landwirte Schwierigkeiten hatten, genug Saisonarbeitskräfte zu bekommen. Und aus Gewerkschaftsseite haben wir eine ganz klare Erklärung auch dafür, weil die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung nicht dem gerecht wird, was die Arbeitnehmer verdienen hätten. Deswegen sehe ich da eindeutig auch die Landwirte in der Pflicht, also für auskömmliche, für gute Arbeitsbedingungen, also für auskömmliche Vergütung und für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Und ich sehe auch eindeutig auch die Politik in der Pflicht, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die im Interesse der Arbeitnehmer sind. Wir merken gerade eigentlich den gegenwärtigen Trend in Zeiten von Corona, dass eher die Bundesministerien und die Landesbehörden eher Regelungen aufweichen. Und es sollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Es sollte eigentlich die Arbeit der Menschen aufgewertet werden. Weil, also wie ich anfangs gesagt habe, das ist eine schwer körperliche Arbeit und die hat auf jeden Fall gute Arbeitsbedingungen und auskömmliche Vergütung verdient.
Was müsste sich denn in Zukunft ändern, um die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft zu verbessern?
Also wir brauchen auf jeden Fall, es muss nachgebessert werden bei der Bezahlung. Eigentlich von Gewerkschaftsseite wünschen wir uns, dass wir, früher hat es auch einen Tariflohn für die Beschäftigten in der Landwirtschaft gegeben. Jetzt scheitert es momentan daran, dass auf der Arbeitgeberseite nicht die Bereitschaft besteht, Tarifverträge abzuschließen, die auch diese Gruppe abdecken. Da muss auf jeden Fall in der Hinsicht nachgebessert werden. Also sowohl die Arbeitgeber, also über die Sozialpartnerschaft, aber auch die Politik durch die Anhebung des Mindestlohns muss dafür sorgen, dass diese Arbeit auch gerecht und auskömmlich vergütet wird. Das zum einen, zum anderen, wir haben zumindest in der Vergangenheit durch die Gespräche, die wir auf den Feldern geführt haben, haben wir die Erkenntnis die Beschäftigten haben uns gesagt, dass Arbeitgeber teilweise zu hohe Abzüge für die Verpflegung, für die Unterkunft machen, dadurch auch den Lohn nach unten drücken. Und dieser Praxis muss man auf jeden Fall entgegenwirken. Man muss als Politik, aber auch die Arbeitgeber müssen da mitspielen. Man muss für klare Verhältnisse sorgen und man darf einfach nicht den Lohn nach unten drücken durch die Hintertür, indem man einfach mal zu viel für Verpflegung und für die Unterkunft, für die Bereitstellung der Unterkunft vom Lohn abzieht.
So, jetzt unterhalte ich mich mit Corinna Huschwa. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei der IG BAU und da für die Gebäudereinigerin zuständig. Moin, Corinna.
Ja, guten Morgen.
Gebäudereinigerinnen sind wahrscheinlich auch von Kurzarbeit betroffen und ich könnte mir vorstellen, dass die letzten Wochen auch von viel Unklarheit begleitet waren, wie das jetzt da genau ablaufen wird. Kannst du mal vielleicht so einen kurzen Abriss geben, wie gerade die Situation im Gebäudereinigerinnenhandwerk ist?
Ja, also es ist bunt gemischt. Es ist halt so, dass halt viele Objekte jetzt einfach geschlossen haben, wie man ja auch mitbekommen hat aus den Medien, Kindergärten, Schulen, auch die Unis sind ja komplett zu, aber auch größere Objekte, wie zum Beispiel Alkom oder andere Objekte schließen ja jetzt im Moment. Und das bedeutet dann halt immer, was passiert mit den Reinigungskräften, da die ja in der Regel von externen Dienstleistern halt ausgeführt werden, die Reinigungsarbeiten. Und da herrscht halt ganz viel Unsicherheit. Also was bekomme ich an Geld? Bekomme ich überhaupt was an Geld? Muss ich jetzt zu Hause bleiben? Was ist in dieser Zeit? Ja, kriege ich Urlaub eingetragen oder halt auch nicht? Und die Leute wissen es halt in der Regel oder oftmals gar nicht, weil es ihnen halt auch gar nicht mitgeteilt wird, was in dieser Zeit mit ihnen passiert oder woher sie denn ihr Geld jetzt dann bekommen sollen.
Ja, oder ob sie überhaupt ihren Job noch behalten können. Also wie läuft denn das in der Reinigungsbranche ab? Man hört immer wieder von so einer Hire-and-Fire-Mentalität, aber hat sich das in den letzten 2 Wochen irgendwie auch abgezeichnet?
Ja, also es ist letztendlich so, also es gibt welche, die werden einfach nach Hause geschickt und das heißt, sie brauchen halt auch gar nicht mehr kommen, was sie dann empfinden wie auch eine Kündigung, was wahrscheinlich auch zum Teil auch so gemeint ist. Letztendlich, wenn sie dann sich bei uns melden, machen wir natürlich Angebote der Arbeitskraft, sodass halt sichergestellt ist, dass da nichts halt anbrennt. Aber sie kriegen auch von ihren Objektleitern zum Teil gesagt, ja, wir schicken dich jetzt im Urlaub, ob sie diesen Urlaub jetzt gerade nehmen wollen oder halt nicht. Das spielt dann halt auch leider keine Rolle, sondern es wird dann so eingetragen. Das Einzige ist dann, dass man zumindest weiß, okay, da kommt halt zumindest ein Geld, ein Entgelt bei den Leuten halt an. Aber es gibt auch Firmen, da wird halt gesagt, die kriegen unbezahlten Urlaub eingetragen, was ja dann bedeutet am Ende des Tages, die werden kein Geld überwiesen bekommen. Nur den Leuten ist es zum Teil gar nicht so klar und erst auf vielen Rückfragen, wo wir dann auch immer sagen, jetzt fragt er nochmal nach, kommen dann so peu à peu die Informationen, wie das denn ablaufen soll. Manche Firmen machen es auch vorbildlich und gucken und bemühen sich jetzt dann auch drum, die Leute halt tatsächlich auch in Kurzarbeit zu schicken, sodass da zumindest gewährleistet ist, dass da ein gewisses Geld dann auch ankommen wird.
Was bedeutet denn Kurzarbeit in der Reinigungsbranche konkret? Also wie hoch sind denn die Einkommen da ungefähr?
Ja, das ist genau das nächste Problem, wo dann halt ist. Also viele, es gibt ja sehr wenige Vollzeitbeschäftigte, sehr viele Minijobber oder Teilzeitbeschäftigte. Und wenn ich halt dann nur ein paar Stunden arbeite und halt mit immer nur 800, vielleicht 900 oder 1000 Euro verdient habe, dann werden die halt ein Kurzarbeitergeld erhalten, von dem sie halt definitiv wahrscheinlich nicht mal ihre Miete zahlen können. Und dann wird es halt sehr problematisch und da ist es jetzt dann halt auch wichtig, den Leuten dann halt mitzuteilen, wo können sie zusätzliche Gelder herbekommen. Das ist jetzt so ein bisschen auch unsere Arbeit, mit die Leute halt dann aufzuklären. Das ist halt so wirklich das Tragische. Noch schwieriger wird es dann halt bei den 450-Euro-Kräften.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also haben die überhaupt Anspruch auf Kurzarbeiterinnengeld?
Nein.
Gar nichts? Null?
Null. Also das ist nicht hinterlegt. Also die Leiharbeit wurde mit aufgenommen, aber die Minijobber sozusagen nicht. Das heißt, die müssen halt darauf hoffen, dass sie sozusagen in den Betrieben bleiben dürfen. Aber leider ist das nicht der Fall. Also viele werden jetzt einfach gekündigt oder sollen dann halt Verträge unterschreiben, wo sozusagen das Arbeitsverhältnis jetzt dann ausgesetzt wird. Was aber natürlich schwierig ist, weil wenn so ein Arbeitsverhältnis ausgesetzt wird, bekomme ich wiederum kein Geld. Oder was halt auch ein zweites Problem ist, dass halt auch ich ja normalerweise auch eine Lohnfortzahlung, einen Krankheitsfall bekommen würde. Und das ist natürlich dann dementsprechend auch ausgesetzt. Das heißt, wenn ich dann krank werde, bekomme ich halt nichts. Ja, also über die 6 Wochen hinaus, über die Krankenkasse, Krankengeld würden sie sowieso nicht bekommen, aber auch in diesen ersten 6 Wochen, was normalerweise dann der Arbeitgeber übernehmen würde, das ist dann halt auch nicht gewährleistet. Also krank werden sollte ich dann nicht, wenn ich sowas unterschrieben habe.
Wie hoch ist denn der Anteil so ungefähr in der Branche von Minijobberinnen, 450-Euro-Kräften?
Ja, ist sehr schwer zu sagen, weil das sehr unterschiedlich von den Firmen gehandhabt wird. Aber es ist schon immer noch ein sehr hoher Anteil. Also ich kann es jetzt auch nur schätzen, aber ich schätze mal so 40-50% bestimmt noch, wenn nicht sogar mehr.
Wie geht man jetzt damit um? Also wie reagiert jetzt die Gewerkschaft darauf? Was kann man da machen?
Ja, also zum einen fordern wir natürlich, dass halt auch für die Minijobber sozusagen das halt eingesetzt wird, das Kurzarbeitergeld, dass sie da zumindest ein bisschen was bekommen. Das ist das eine.
Aber Moment, dann wäre das ja 60% von 450 Euro. Das ist ja also immer noch ein Witz eigentlich.
Das ist richtig, aber es ist immer noch besser als null.
Ja, okay. Ja.
Also so blöd es klingt, ich meine, die Leute haben sich ja dafür entschieden, dann diesen 450-Euro-Job einzugehen. Oftmals gibt es zwar auch keine höheren bewerteten Stellen, aber viele machen das ja auch bewusst, weil die ja steuerfrei halt letztendlich sind. Und aber wenn ich halt von 450 Euro null habe, ist halt gar nichts, da kann ich halt auch gar nichts mit auffüllen, ja, weil wenn ich zumindest die 60% habe, dann kann ich halt zumindest Zahlungen wie Strom oder dann Teil der Miete oder sonstige Dinge dann halt zumindest versuchen noch einigermaßen aufzufangen, weil oftmals sind ja Beschäftigte, wo sowas machen, im Nebenjob, um sozusagen ihr Einkommen ein bisschen aufzuwerten. Leider haben wir aber halt auch viele, wo davon halt versuchen, mit 2 oder 3 dieser Minijobs sozusagen ihr Leben zu bestreiten. Und wenn ich dann das in der Summe habe, wird es dann halt auch wieder mehr. Also zwar wird der zweite und dritte dann anders steuerlich bewertet, aber die Leute nehmen es halt an, weil es auch oftmals gar nicht anders bewertete Stellen gibt.
Ja, aber die Chance gibt's ja dann. Also die Kurzarbeit wird dann nicht aus dem Nichts heraus angemeldet, sondern also ich kann mir vorstellen, das schlägt sich doch bestimmt noch nieder, dass jetzt viele Unternehmen so in Heimarbeit gehen, zum einen, und zum anderen, dass halt auch große Industriezweige wie zum Beispiel Daimler oder VW halt einfach die Produktion eingestellt haben. Also Gibt es überhaupt so viel Arbeit jetzt in dem Bereich, dass man das irgendwie ausgleichen könnte, die Kurzarbeit?
Also diese Leute, wo in ja, wo sozusagen das Kurzarbeitgeld ja dann erhalten sollen, sind ja dann Leute, wo definitiv dann halt zu Hause bleiben sollen, weil momentan keine Arbeit für sie da ist.
Ja, aber sie können ja nicht, also sie können ja mit dem Geld, was sie aus der Kurzarbeit ziehen, ihre Existenzgrundlage so nicht halten. Dann müssen sie
das
ja nochmal.
Richtig. Ja, das ist richtig. Also wichtig wäre dann halt, wenn es sozusagen halt gar nicht reicht, tatsächlich auf den Staat in dem Fall zuzugehen und dann halt andere Gelder zu beantragen, wie dann das Arbeitslosengeld 2. Oder dann halt die Kindergeldzuschläge, die ja jetzt etwas geöffnet wurden, um einen leichteren Zugang dazu zu bekommen, wenn ich Kinder habe. Weil auf der Fläche, klar, es verlagert sich so ein Stück weit, weil jetzt zum Beispiel Supermärkte oder so jetzt einen höheren Bedarf haben, auch was Reinigung angeht, weil ja die Intervallen dann halt auch nochmal erhöht werden, um da eine gewisse Sicherheit zu haben vor Infektionen, also dass ich mir da halt nichts on top hole. Aber nicht alle werden da halt irgendwo reingehen können und helfen können oder unterstützen können. Das heißt, man muss dann wirklich schauen, da vom Staat andere Gelder zu erhalten. Und da muss man halt frühzeitig ran, dass ich dann nicht zwischendrin komplett ohne Geld dastehe.
Hört sich kompliziert an. Was habt ihr denn in den nächsten Wochen noch vor? Oder wie ist denn so deine Prognose? Was ist jetzt wichtig zu tun?
Also wichtig ist auf jeden Fall zu tun, wenn ich sozusagen einen Teil, also viele werden jetzt ja gemischt arbeiten, haben jetzt noch einen Teil gearbeitet, bekommen dann einen Teil Kurzarbeitergeld, manche arbeiten vielleicht on top oder auch in anderen Objekten, dass ich mir halt wirklich alles dokumentiere, wie es genau abgelaufen ist, dass ich das halt auch einfach weiß, sodass wir zum einen die Abrechnungen, wo halt dann halt auch zu unseren Arbeitnehmern halt kommen, halt gut überprüfen können. Und im schlimmsten Fall dann halt auch Geltendmachungen rausschicken können oder das dann halt auch gerichtlich überprüfen lassen können. Also die Dokumentation ist das A und O. Und wenn ich halt betroffen bin, wo mir womöglich, dass ich was unterschreiben soll, wo ich halt unsicher bin, dass man sich halt einfach meldet. Oder wenn ich halt die Not gerade finanziell halt einfach auf Nachfrage, wo kann ich halt verschiedene Gelder noch on top herbekommen, dass ich nicht ganz ohne was halt dastehe.
Vielen Dank für das kurze Interview. Corinna Husch war Gewerkschaftssekretärin. Vielen Dank.
Danke auch.
Herr Gudial, Sie sind Amtsleitung für das Amt für Soziales und Senioren. Und ich hatte vorhin schon mit einer Tagesstätte für Wohnungslose gesprochen. Die wünschen sich Lösungen von der Stadt, einen Ort für Wohnungslose, wo sie sich aufwärmen können und Gespräche führen können, da diese Orte ja gerade wegfallen. Wie ist es denn mit dem ungenutzten öffentlichen Raum? Wäre das als Raum für Begegnungen denkbar?
Momentan schwierig. Sie kennen die Situation aufgrund der Corona-Pandemie. Es ist unbedingt. Und das ist die Schwierigkeit gerade bei obdachlosen Menschen, dass Kontakte nur in eingeschränktem Maße und nur mit Distanz möglich sind. Deswegen sind wir da tatsächlich im Dilemma, wie können wir alternative Aufenthaltsbereiche eröffnen und gleichzeitig müssen wir Obdach geben und aber auch auf die Gesundheit der Obdachlosen, aber auch aller Bürgerinnen und Bürger achten.
Und was für Vorsorgemaßnahmen werden denn in den Notunterkünften zum Beispiel getroffen?
In den Notunterkünften haben wir eine besondere Situation. Jeder, der in unseren Notunterkünften anläuft, also in der Haslacher Straße 11, bekommt Obdach. Wir müssen aber natürlich besonders darauf achten, dass gerade bei der Personengruppe der wohnungslosen Menschen sprechen von einer Gruppe, die sehr vulnerable Erscheinung auch hat. Insofern, das war ja schon vor der Corona-Krise eine Gruppe, die auch krankheitsanfällig war, aufgrund der besonderen Herausforderung der Obdachlosigkeit. Wir machen Folgendes. Wir haben eine Eingangskontrolle. Nicht, dass wir niemanden reinlassen, sondern wir lassen nur die rein, die tatsächlich Obdach haben und wir machen kontaktlose Temperaturkontrollen. Und wenn wir eben einen Behandlungsbedarf sehen für die Menschen, dann schalten wir natürlich auch die Ärzte ein.
Jetzt haben wir auch Berichte aus der LEA, aus der Landeserstaufnahmestelle. Und da berichten die Leute, dass bis zu 4 Leute im Zimmer sind. 40 Leute benutzen eine Dusche. Wir sind viel zu viele Leute, sagen die Bewohnerinnen. Und es ist höchste Zeit, dass wir verlegt werden. Was für Optionen gibt es denn, die Leute dezentral unterzubringen? Geflüchtete sowohl als auch Wohnungslose?
Also bei den Wohnungslosen gibt es das Grundprinzip, dass sie eben in der Notunterkunft erstmal, dass wir sie dort kennenlernen, auch die Herausforderungen, die Notwendigkeiten kennenlernen. In der Tat haben wir in der Oase, sage ich mal, 45 Plätze. Wir haben momentan 60 Personen jede Nacht dort. Wir verlegen tagtäglich Menschen aus der Oase in andere Unterkünfte, insbesondere in eine neue Unterkunft in der Stadt Freiburg, die Wiesenthalstraße. Das machen wir tagtäglich und trotzdem merken wir einen sehr großen Zulauf an Menschen, die unsere Unterstützung benötigen. Und auf Ihre Frage eingehend, es lässt sich in dem Zusammenhang dann nicht vermeiden, dass eigentlich eine Vereinzelung, wie sie notwendig wäre, jetzt in der Corona-Pandemie, so eins zu eins durchgehalten werden kann. Wir tun aber alles daran setzen, dass wir das umsetzen.
In der LEA wurde auch davon berichtet, dass es kein WLAN mehr gäbe und dass die Leute das jetzt nur noch auf der Straße mit ihren Handys nutzen könnten, wo bei ihnen ja auch gesagt wird, dass sie nur aus triftigen Gründen, also zum Einkaufen oder bei Krankenhausbesuchen, auf die Straße gehen. Können Sie dazu nochmal was sagen?
Zunächst ist mir wichtig, und das haben wir auch nochmal mit den Sozialdiensten, die ja in allen Wohnheimen auch in der Notunterkunft tätig sind, die Leute sollen rausgehen. Sie sollen nur einzeln rausgehen. Das ist ja, ein Spaziergang alleine macht natürlich nicht so viel Spaß wie in einer Gruppe, wo ich mich gut unterhalten kann. Aber wir ermuntern tatsächlich die Menschen, dass sie rausgehen und dass sie auch spazieren gehen. Mit dem WLAN, das ist nochmal eine Besonderheit. Wir hatten bisher in der Oase noch kein WLAN. Wir haben aber in den Wohnheimen WLAN.
Was gibt es denn jetzt für Perspektiven, wenn das noch weiter so läuft im Ausnahmezustand?
Ich glaube, auch wir alle hoffen, dass diese Phase des Betretungsverbots für öffentliche Plätze so kurz wie nur irgend möglich dauert. Aber momentan ist unsere größte Sorge, dass wir eben eine große Ansteckung von Menschen einfach vermeiden müssen, damit gerade dort, wo momentan mit Hochdruck jeden Tag und Nacht gearbeitet wird, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, damit dort keine noch stärkere Überlastung erfolgt, wie sie jetzt schon der Fall ist. Insofern, glaube ich, müssen wir die einzelnen Schwierigkeiten natürlich, die es auch in der Wohnungsnotfallhilfe gibt, teilweise auch ertragen und hinnehmen, damit nicht noch schlimmere Zustände in den Krankenhäusern dann vorherrschen.
Okay, ich glaube, das kann man so als Schlusswort stehen lassen, oder? Möchten Sie noch was hinzufügen?
Nö, es ist soweit, es ist einfach eine schwierige Situation. Und die Herausforderungen sind in der Tat starke Eingriffe in unser tägliches Leben. Aber wir haben die Einschätzung, wir versuchen das Bestmöglichste zu machen. Es gibt vielleicht noch einen Hinweis, es war in der Frage auch von Ihnen drin, welche aktuellen Angebote der Grundversorgung für wohnungslose Menschen gibt es denn neben, sagen wir mal, der Wohnungsnotfallhilfe? Ich finde ganz toll, dass zum Beispiel die Bahnhofsmission immer noch Öffnungszeiten hat, genauso wie der Essenstreff mit der Fensterausgabe von 11 bis 14 Uhr. Das Ferdinand-Weiß-Haus hat trotzdem geöffnet, die Pflasterstube. Es sind natürlich eingeschränkte Leistungen. Ich könnte jetzt noch viele, viele weitere nennen. Auch das Streetwork geht raus. Wir sind uns einig, gerade diese Personengruppe braucht eine Unterstützung weiterhin. Und wir versuchen alles im Rahmen der Möglichkeiten, die jetzt herrschen, trotzdem möglich zu machen.
Dann lässt sich nur noch für ihn und der Personengruppe alles Gutes wünschen. Toi, toi, toi bei dem Umgang mit der Krise. Und vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 2. April 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Wer sitzen?
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest,
Nachrichten von links unten. Fuck!